Mein Name ist Wolfgang Nestvogel und ich komme, wie Sie wahrscheinlich hören, nicht aus Österreich, sondern aus dem Norden Deutschlands, aus Hannover. Dorthin macht man, wie wir gestern schon festgestellt haben, zwar keine Hochzeitsreisen, aber es wird allgemein behauptet, dass man dort das klarste Deutsch Deutschlands spreche. Nun, ich weiß nicht, ob das stimmt. Man hat mir schon gesagt, naja, ich würde ja auch CH oft als Sch, also als SCH sprechen, also ganz so rein könne das Deutsch in Hannover nun auch nicht sein. Sei es drum, ich hoffe, dass meine Gedanken klarer sind als meine Aussprache an der Stelle. Und dass wir dieses wichtige Thema heute, zu dem wir wirklich klare Gedanken brauchen, in einer Weise behandeln können, die Sie gut nachvollziehen können und die Ihnen hilft, sich in dieser in der Tat schwierigen Frage eine Orientierung zu verschaffen. So viele Religionen, warum unbedingt Jesus? Letztes Jahr hat das Sozialforschungsinstitut Ipsos zusammen mit der Londoner Nachrichtenagentur Reuters eine Umfrage gestartet. Da wurden 18.829 Personen in 24 Ländern befragt, wie sie denn zu der Existenz eines höheren Wesens stehen würden. Und da haben immerhin 51% gesagt, sie glaubten an die Existenz eines höheren Wesens. 18% haben gesagt, sie glaubten nicht daran. 17% waren sich nicht schlüssig und 14% wollten sich nicht äußern. Aber immerhin, eine Presseagentur hat dann getitelt, weltweit haben die Gläubigen die Mehrheit. Mehr als jeder zweite Mensch, immerhin 51%, glaubt an ein höheres Wesen. Nun hat ein kritischer Zeitgenosse mal gesagt, naja, was ist denn nun ein höheres Wesen? Die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Ich weiß nicht, was Sie sich so unter einem höheren Wesen vorstellen. Der Markt der Religionen boomt bis heute. Er hat viele Farben anzubieten, viele Düfte. Viele Farben haben wir ja gesehen beim Bhagwan, da war alles rot wie die Sonne, viele Geschmacksrichtungen. Und jeder kann sich offensichtlich heraussuchen, was ihm am besten schmeckt. Und der Volksmund sagt dann sehr schön, ob Jude, Christ, ob Hottentott, wir glauben all an einen Gott. Und der Philosoph Gotthold Ephraim Lessing im 18. Jahrhundert, ein Zeitgenosse von Immanuel Kant, hat das wesentlich höflicher ausgedrückt in seiner Ringparabel Nathan der Weise. Da sagt Lessing sinngemäß, jeder soll versuchen, aus seiner Religion das Beste für die Menschheit herauszuholen. Dann hat er schon genug getan und er soll mal aufhören, andere zu missionieren. Nathan der Weise ist das große Evangelium der sogenannten Toleranz. Manche gehen noch einen Schritt weiter und sagen, ja, die Religionen sollen sich nicht nur gegenseitig stehen lassen, sondern sie sollen sich noch mehr zusammentun. Sie sollen noch mehr voneinander lernen. Und je mehr sie miteinander veranstalten, dann umso mehr werden sie zueinander finden und sich gegenseitig unterstützen können. Tanz der Religionen, hier eine Kirche, der siebenarmige Leuchter aus dem Judentum, eine buddhistische Statue, ein animistischer Totempfahl, eine Moschee und hier haben wir ein buddhistisches Gotteshaus, eine Pagode. Und wissen Sie, in welcher Zeitschrift diese Skizze vor vielen Jahren veröffentlicht wurde? Es war die Hauspostille des Papstes, der Osservatore Romano. Dort wurde deutlich gemacht, wir wollen im Tanz der Religionen, im gemeinsamen Dienst für den einen Gott, von dem die römisch-katholische Kirche das allermeiste und vollständig erkannt hat, aber die anderen Religionen, einer nach dem anderen, ein bisschen weniger, aber alle doch noch irgendwas vom selben Gott. So wollen wir miteinander die Wahrheit weiterhin suchen und auf diese Weise werden wir feststellen, wie viel wir doch gemeinsam haben. Und dazu passt, dass etwa Benedikt der 16. auf seiner Türkei-Reise im Jahr 2006 ganz deutlich gesagt hat, der Allah des Koran und der Gott der Bibel seien derselbe. Und also würden Christen und Muslime denselben Gott anbeten. Und dann wundert es auch nicht, dass auf derselben Türkei-Reise Benedikt dann in der berühmten Blauen Moschee in Istanbul war, hat dort sogar seine Schuhe ausgezogen und hat mit dem Mufti Mustafa Kagrici gemeinsam in Richtung Mekka gebetet. Das passt auch zur Religionstheologie des Zweiten Vatikanischen Konzils aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Später hat der Vatikan dann gesagt, ja, der Papst habe nicht gebetet, er habe nur meditierend neben dem Mufti gestanden, wo auch immer der Unterschied darin gelegen haben mag. Das ist ein großer Trend, dass man sagt, jeder hat einen Teil der Wahrheit, wir müssen voneinander lernen Wobei der Papst schon glaubt, dass er fast alles von der Wahrheit hat. Aber immerhin, je mehr wir das tun, je mehr wir miteinander arbeiten, umso deutlicher werden wir sehen, dass hinter allen Religionen letztlich der eine Gott steht, letztlich das eine göttliche Urprinzip. In diesem Sinne sind die Religionen dann nicht Konkurrenten, sondern eher Brüder auf einem gemeinsamen Wege. Und während man in der Moderne, also im 20. Jahrhundert, wenn Sie so wollen, vor allem gefragt hat, wie kann ein wissenschaftlich gebildeter den übernatürlichen Aussagen der Bibel glauben, das war die Frage, um die besonders heftig gerungen und diskutiert wurde. Die Auseinandersetzung mit dem Naturalismus, mit dem geschlossenen Weltbild, ist die typisch postmoderne Frage, also die Frage, die in unserer Epoche sich vor allem immer wieder stellt. Wie kann eine einzige Religion oder gar eine einzige Person für sich beanspruchen, als einzige die ganze Wahrheit zu haben und zu sagen? Wie kann man das behaupten? Unbedingt Jesus. Wie ist das möglich? Ist das nicht total überzogen? Viele Zeitgenossen würden darum auch den Begriff der Konkurrenz zwischen den Religionen total ablehnen. Und viele halten es auch für ausgesprochen fragwürdig, überhaupt in diesem eigentlichen Sinne zu missionieren. Das heißt, den Anspruch zu erheben, man wolle andere Menschen von seinem eigenen Glauben überzeugen, selbst wenn das ohne Zwang geschieht. Warum denn? Es gibt doch so viele Religionen. Ich habe Ihnen hier mal eine einigermaßen aktualisierte Religionsstatistik mitgebracht. Die Aufstellung stammt ursprünglich aus dem Jahr 2008. Ich habe die neueren Zahlen dann violett darüber geschrieben. Also hier haben Sie ganz vorne im weitesten Sinne Kirchenmitglieder, also alles, was sich christlichen Kirchen in irgendeiner Weise zurechnet, sei es intensiv praktizierend, sei es durch Mitgliedschaft, das sind inzwischen um die 2,3 Milliarden Menschen. Muslime folgen dann ganz eindeutig an zweiter Stelle mit 1,6 Milliarden. Inzwischen haben wir in etwa 950 Millionen Hindus, circa 770 Millionen Nicht-Religiöse, etwa knapp 500 Millionen, 470 Millionen Buddhisten, 147 Millionen Atheisten, 23 Millionen Sikhs, 15 Millionen Juden und dann bleibt für die bleiben sonstige, was immer man darunter rechnen mag, da wird dann Bhagwan und all das mit dazu gezählt, nochmal rund 750 Millionen. Aber am meisten rechnen sich dem Christentum zu, 2,3 Milliarden, dann die Muslime, 1,6 und eine knappe Milliarde Hindus und eine halbe Milliarde die Buddhisten. Es ist nur, damit Sie mal einen Eindruck davon haben, wie sich das weltweit in etwa verteilt. Und diese Statistik ist, was die Anteile angeht, relativ stabil über die letzten Jahre hinweg geblieben. Warum soll man da bitte schön missionieren? Die sollen sich doch in Ruhe lassen, höchstens bei sozialen Projekten zusammenarbeiten. So hat es auch der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt in seinem Buch Außer Dienst beschrieben. Er sagt: Ich habe gläubige Zeit meines Lebens immer respektiert, deshalb aber ebenso habe ich religiöse Toleranz immer für unerlässlich gehalten. Deshalb habe ich die christliche Mission, sagt Helmut Schmidt, stets als Verstoß gegen die Menschlichkeit empfunden. Also er meint, Mission verstoße gegen das Toleranzgebot und er fügt dann hinzu, wenn ein Mensch in seiner Religion Halt und Geborgenheit gefunden hat, dann hat keiner das Recht, diesen Menschen von seiner Religion abzubringen. Also, selbst wenn das friedlich geschehen sollte, muss man in Klammern dazusetzen. Hauptsache, man fühlt sich wohl in seiner Religion. Hauptsache, man hat subjektiv für sich den Halt gefunden. Dann soll man sich doch bitte gegenseitig in Ruhe lassen und nicht versuchen, einander zu überzeugen. Dann ist es also doch eine Frage des Gefühls, das entscheiden muss. Fast wie bei Bhagwan, ob es nun richtig ist oder nicht, ob ich mich da wohlfühle oder nicht, dann ist es letztlich eine Art Geschmackssache. Hauptsache, deine Religion schmeckt dir. Hauptsache, du fühlst dich einigermaßen gut dabei. Dann sollst du dabei bleiben und dann musst du auch nicht weiter drüber nachdenken. Du hast die ganze Auswahl, mach dir keinen Kopf damit. Nun, diese Position klingt auf den ersten Blick für manche Leute ganz besonnen und friedlich und menschenfreundlich. Sie hat nur einen großen Haken. So kann eigentlich nur derjenige reden, der sich nicht gründlich mit den Religionen befasst hat. Denn in dem Augenblick, wo wir näher herangehen an die Religion, da wird deutlich, das geht nicht. Das kann nicht sein, dass die alle an denselben Gott glauben, dass das einer ist, der hinter dem steht. Dazu ist das viel zu verschieden, was die einzelnen Religionen jeweils für sich behaupten. Nehmen wir nun mal das Gottesverständnis. Beim Hinduismus. Der Hinduismus, der lehrt, dass es rund 330 Millionen Götter gäbe. 330 Millionen. Da haben sie in der Tat eine große Auswahl. Das höchste Göttliche ist das Brahman. Der Buddhismus. Der Buddhismus dagegen lehrt, es gibt überhaupt keinen Gott. Es gibt einen schönen buddhistischen Spruch, der lautet, if you meet Buddha on the road, kill him. Wenn du Buddha auf der Straße triffst, bring ihn um. Also in dem Sinne, lass dich nicht darauf ein, dich an einen persönlichen Gottesglauben zu binden. Auch Buddha selbst wollte nicht als göttliche Person verehrt werden. Das muss man ganz deutlich sagen. Nur seine Anhänger haben es dann ohne persönlichen Gottesbezug nicht ausgehalten und Buddha gewissermaßen im Nachhinein noch zum Gott erhoben. Und dann der eine, Allah im Islam, unnahbar, total jenseitig, undurchschaubar, Kismet, Schicksal, niemand weiß, wann er den Daumen senken oder ihn über dem Leben eines einzelnen Menschen heben wird. Allah ist nicht der Vater der Moslems. Allah würde sich auch nicht in dem Sinne als ein Gott der Liebe und der Verlässlichkeit bezeichnen. Dagegen spricht seine totale Transzendenz und Erhabenheit, die immer auch ein Stück weit Unberechenbarkeit bedeutet. Und dann die Christen, die sagen, Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, seinem Sohn. Er ist den Menschen so nahe gekommen, dass er am Ende sogar um ihretwillen gestorben ist. Verstehen Sie, das ist alles so gegensätzlich. In dem Moment, in dem man näher an die Religionen herangeht, da merkt man, dass sie sich total widersprechen und dass man nicht gleichzeitig an all diese unterschiedlichen Gottesverständnisse glauben kann, weil sie sich ausschließen. Und mehr noch kann man beobachten, dass eigentlich jede Religion für sich genommen einen absoluten Wahrheitsanspruch erhebt. Man denkt ja immer, ja, die östlichen Religionen, die sind so tolerant und die können, haben so einen großen Magen, die können so viel schlucken, die können unter ihrem Dach so viel versammeln. Aber im Letzten wollen sie für diesen Cocktail beanspruchen, so muss es sein und es kann nicht anders sein. Ich habe ein interessantes Buch zu dieser Frage gefunden von einem Inder namens Ravi Zacharias. Das habe ich auf meinem Stuhl liegen lassen, aber hier ist es, Dankeschön. Dieses Buch heißt Jesus, der einzig wahre Gott? Und dort erzählt Ravi Zacharias auch aus seinem Leben, wie gesagt, geboren in Indien, aufgewachsen in einem hinduistischen Umfeld, langjährige Kontakte zum Islam. Und er hat seine Erfahrungen so zusammengefasst in diesem Buch auf Seite 16. Da sagt er, im Herzen jeder Religion liegt eine kompromisslose Hingabe an eine bestimmte Definition, an eine bestimmte Sicht, wer Gott ist und wer er nicht ist. Und dementsprechend auch an eine bestimmte Sicht des Lebenssinnes. Wer behauptet, alle Religionen seien gleich, schreibt Ravi Zacharias, der verrät damit nicht nur seine Unkenntnis aller Religionen, sondern er zeichnet auch ein karikiertes Bild selbst der bekanntesten unter ihnen. Jede Religion ist im Kern exklusiv. Das ist eine sehr wichtige Feststellung. Das heißt, jede Religion vertritt in ihrem Kern einen Wahrheitsanspruch, der andere Wahrheitsansprüche ausschließt und denen entgegensteht. Und Ravi Zacharias fährt dann fort, wenn jemand sagt, du musst für alles offen sein, dann meint er in Wirklichkeit, du musst für alles offen sein, wofür ich offen bin und womit ich nicht übereinstimme, das musst du auch ablehnen. So wird meistens Offenheit für alles und für alle definiert. Also auch die östlichen Religionen sind nur scheinbar offen und das kann man schon dadurch beweisen, dass etwa wenn ein Hindu-Priester konvertiert zum christlichen Glauben, so wie das vor einiger Zeit ein Hindu-Priester berichtet hat, dass es dann passieren kann, dass seine Familie eine Totenzeremonie für ihn veranstaltet, bei der er anwesend sein muss. Ich möchte Ihnen aus einem Bericht eines solchen Hindu-Priesters, der Christ geworden war, ganz kurz dieses vorlesen. Er sagt, meine Familie tat den letzten Schritt. Sie erklärte mich für tot. Das geschieht in einer hinduistischen Zeremonie, in einer Totenzeremonie. Man beerdigt einen Toten. Sie zünden ein Feuer an. Sie vollziehen die Beerdigungsriten. Sie halten hinterher das Totenmahl. Diesmal war ich der Tote. Ich selber habe für dieses Totenmahl Reis und Obst kaufen müssen und ich war bei der ganzen Handlung anwesend. Ich habe das ausgehalten, denn ich hoffte noch immer, meine Familie gewinnen zu können. Aber leider umsonst. So viel zur vermeintlichen Toleranz des Hinduismus, die auch da endet, wo jemand sich vom Hinduismus abwendet. Nein, wer behauptet, dass alle Religionen gleich seien und vereinbar seien, dass hinter allen ein und derselbe Gott stehe, der nimmt letztlich keine Religion wirklich ernst. Und wir erleben das immer wieder auch im Gespräch mit Moslems, dass Moslems eigentlich nur die als christliche Gesprächspartner wirklich ernst nehmen, die ihnen mit einem festen eigenen Wahrheitsanspruch begegnen. Weil sie sagen, die glauben wenigstens an ihre Sache und deswegen lohnt es sich, mit denen zu reden. Die nehmen uns wenigstens ernst. Wir müssen aber noch weiter fragen. Wir sind ja keine Religionsforscher, jedenfalls die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Man könnte nun sagen, warum ist es dann persönlich so wichtig, dass wir diese Frage klären? Soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden? Solange der andersgläubige Nachbar sich ordentlich verhält und freundlich ist und wir im praktischen Leben miteinander auskommen, ja, was soll ich ihn da behelligen mit so einer Frage? Und warum soll ich mir überlegen, ob der Glaube, den ich nun gerade habe, der richtige ist oder nicht, solange mein Gefühl mir sagt, du bist eigentlich zufrieden? Es ist was anderes, wenn jemand so auf der Suche ist, wie wir es eben gehört haben. Es ist ein Glück, auf der Suche zu sein. Ich sage Ihnen, egal wie Sie sich fühlen, mit oder ohne Bhagwan, Sie können es sich gar nicht leisten, die Frage auf sich beruhen zu lassen. Warum? Wenn die Religionen sich widersprechen, dann bedeutet das doch, es gibt wahren Glauben und es gibt falschen Glauben. Es sei denn, es sind alle falsch. Aber das einfach vorauszusetzen, wäre zu risikoreich. Es können aber auch nicht alle gleichzeitig wahr sein. Genauso wenig, wie Sie heute Abend gleichzeitig diese Veranstaltung wahrnehmen können, am Prater oder in der Graf-Starhemberg-Gasse. Es geht nur eins. Entweder findet das heute hier statt oder am Prater statt. Wären Sie im Prater gewesen, hätten Sie es nicht mitbekommen. Also, wenn ich mich an einen falschen Glauben hänge, wenn ich eine Täuschung für die Wahrheit halte, dann hat das Konsequenzen. Und gerade wenn es um ein Thema geht, das mein ganzes Leben betrifft, wenn ich mich an den falschen Glauben hänge, dann läuft mein ganzes Leben in die falsche Richtung. Dann verlasse ich mich möglicherweise auf einen Gott, den es gar nicht gibt. Oder ich bilde mir ein, mit dem Tod ist alles aus. Und dann stellt sich heraus, wir werden ja morgen darüber sprechen, nachdem ich gestorben bin und aufwache, ich bin doch einem Gott rechenschaftspflichtig und überhaupt nicht auf diese Situation vorbereitet. Verstehen Sie, wir brauchen Klarheit. Wir können das nicht einfach laufen lassen und sagen, die Frage wird sich schon von selbst erledigen und man wird schon sehen, was ist. Es ist absolut nicht egal, ob ich mich an eine Wahrheit oder an einen Irrtum halte. Das sehen wir doch schon im Alltag. Es geht doch immer wieder um die Frage, ist es wahr oder nicht? Ist es falsch oder richtig? Wenn Sie mal davon ausgehen, dass Ihr Bankkonto, also Ihr Girokonto, sagen wir mal zurzeit 5.000 Euro hat, und Sie ziehen morgen Ihre Bankauszüge und sehen, da stehen nur 3.000 drauf, dann werden Sie sagen, na ja, die Bank sieht das eben so und ich sehe das so, jeder hat eben seine Meinung, ist doch nicht schlimm. Nein, Sie werden darauf bestehen, dass das Richtige gefälligst festgestellt wird. Und wenn da 5.000 drauf sind, dann muss es auch auf Ihrem Auszug stehen, sonst gibt's Ärger. Oder wenn Sie zum Arzt gehen und der Ihnen eine Diagnose stellt, dann erwarten Sie, dass der die richtige Diagnose stellt. Dass der nicht eine Blinddarmreizung diagnostiziert, während Sie kurz vor einem Herzinfarkt stehen. Da bestehen Sie darauf, das muss richtig sein. Es gibt richtig und falsch, es gibt wahr und es gibt unwahr. Und schon das praktische Leben zeigt, dass davon eine ganze Menge abhängt. Und wie viel mehr gilt das noch für den Glauben? Für die letzten existenziellen Fragen. Worauf verlasse ich mich im Leben und im Sterben? Was darf ich hoffen? Woran mache ich eigentlich mein Leben fest? Jeder nüchtern denkende Mensch, dem sein Leben lieb ist, muss sich diesen Fragen stellen. Und wir müssen das aushalten, dass die Religionen mit ihren verschiedenen Konzepten und Ansprüchen dabei hart aufeinanderprallen. Das können wir nicht wegdiskutieren. Das bringt gar nichts, davor die Augen zu verschließen. Und kaum einer hat diese Kontroverse so deutlich, wenn auch freundlich, aber deutlich angesprochen wie Jesus Christus selbst. Er hat immer wieder mit allen anderen religiösen Angeboten seinen Anspruch verglichen. Und wir müssen wissen, im ersten Jahrhundert, als Jesus auf dieser Erde aufgetreten ist, da war die religiöse Situation der unseren heute sehr ähnlich. Es war eine typische Multikulti-Gesellschaft damals in Israel und in dem Kulturkreis, der vom Evangelium zuerst berührt wurde, in dem die Apostel Petrus und Paulus und Johannes zuerst verkündigt haben. Das war unserer Situation absolut ähnlich. Multikulturelle Vielfalt par excellence. Und Jesus hat sich sehr deutlich abgegrenzt. Er hat gesagt im Johannesevangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater. Niemand kommt in den Himmel, heißt das auf Deutsch, als allein durch mich. Und die Apostel haben das aufgenommen. Sie haben gesagt, zum Beispiel Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12, das ist im Neuen Testament, da können Sie das nachlesen, bei einer großen Rede in Jerusalem, da hat Petrus gesagt, es ist in keinem anderen das Heil. Es gibt durch keinen anderen Rettung. Es kommt durch keinen anderen ein Mensch zu dem lebendigen Gott als allein durch Jesus. Deutlicher konnte man es nicht sagen. Jesus hat sich immer wieder als Störenfried in der religiösen Debatte erwiesen und seine Jünger haben es ihm nachgetan. Und damit zwingt Jesus uns zum Nachdenken. Er zwingt uns zum Nachdenken über ihn selbst, aber damit auch zum Nachdenken über die Religionen. Er sticht in diesen Luftballon der multireligiösen Träume hinein und sagt, Leute, so billig könnt ihr das Problem nicht lösen. Dass sie einfach alles nebeneinander stellt und sagt, es ist doch schön, wenn man friedlich zueinander ist. Natürlich ist es schön und man soll auch friedlich zueinander sein. Und die Jünger Jesu haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie Andersdenkenden mit Respekt begegnet sind und mit Freundlichkeit und mit Rücksichtnahme und mit Ehrlichkeit. Und wenn wir das hören, was Jesus sagt, dann kann man entweder empört sein oder beeindruckt. Dass einer sich da hinstellt und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und Leute, an mir entscheidet sich euer ewiges Schicksal. Ja, was machen Sie denn mit jemandem, der sowas sagt? Vielleicht bringen Sie ihn gleich in die psychiatrische Anstalt oder Sie fragen nach oder Sie schauen auf sein Leben. Was ist an seinem Leben dran, das dieses rechtfertigen könnte? Und um diese Frage kommen wir eben nicht herum heute Abend. Wer gibt Jesus das Recht, so zu reden? Denn dass er so geredet hat, kann man nicht von der Hand weisen. Das finden Sie an vielen Stellen hier in der Bibel. Was soll an Jesus so anders und so einzigartig sein, dass er das von sich behaupten könnte? Was hätten Sie Jesus gesagt, wenn er vor Ihnen gestanden hätte und Ihnen das gesagt hätte? Warum unbedingt Jesus? Warum treibt Jesus die Religionen in diese Konkurrenzsituation hinein? Warum hat er das nicht etwas diplomatischer aufgelöst? Warum sollte ein Moslem sich möglicherweise bekehren? Warum sollte jemand, der beim Bhagwan in Oregon glücklich ist, nicht da bleiben? Warum riskieren christliche Missionare ihr Leben, um Menschen in entfernten Gegenden dieser Welt etwas von diesem Jesus Christus zu berichten? Oder ganz persönlich gefragt, warum sollte sich an ihrer Stellung zu Jesus ihr ganzes Schicksal entscheiden? Was macht Jesus so einzigartig, dass er diesen Anspruch erheben kann? Auf diese Frage möchte ich Ihnen jetzt im zweiten Teil meines Vortrags versuchen, eine Antwort zu geben. Unsere Vortragsreihe läuft ja unter der Überschrift Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und genauso wie gestern ist es auch heute wieder, dass die Antworten, die ich Ihnen vorstellen möchte, eben nicht auf meinem eigenen, wenn ich das so sagen darf, nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen sind, sondern dass ich diese Antworten hier in diesem Buch gefunden habe und dass Sie das deswegen nachprüfen können. Sie können es objektiv nachprüfen, ob das, was ich Ihnen sage, dem entspricht, was in diesem Buch steht. Und die Tatsache, dass ich Theologie studiert und in Theologie promoviert habe, ändert daran überhaupt nichts. Seit der Reformation wissen wir, dass jeder Mensch die Bibel selber lesen kann und selber lesen soll. Und dass jeder, der sich unter Berufung auf Jesus Christus anmaßt, eine Äußerung zu tun, sich überprüfen lassen muss, ob das mit dem übereinstimmt, was hier steht. Darauf haben wir auch in der Erziehung unserer Kinder, das gehört vielleicht auch noch zu meiner Vorstellung, also wir haben zwei Kinder, Tabea ist 20 Jahre alt, Lukas 22 Jahre alt, die studieren beide Germanistik und Politologie, seltsamerweise beide dasselbe und zumindest das Gleiche mit 2 Jahren Abstand. Und das war uns immer wichtig, in der Erziehung unserer Kinder deutlich zu machen, Leute, wenn wir euch etwas sagen und davon behaupten, dass das im Sinne von Jesus Christus ist, bitte hier könnt ihr es nachprüfen. Wir müssen uns als Eltern auch messen lassen an dem, was in diesem Buch steht. Und ihr könnt uns darauf behaften. Und dann hat es mal die Situation gegeben, da waren die noch ein bisschen kleiner. Da haben wir am Sonntag nach einem anstrengenden Gottesdienst, haben wir dann manchmal mit den Kindern zusammen Mittagsschlaf gemacht. Da waren die wirklich noch ziemlich klein und da hat Tabea immer munter noch erzählt. Und dann hat in einer Situation dann, damit der Papa endlich seinen Mittagsschlaf machen konnte, Tabea zu Lukas gesagt, du Lukas, jetzt sei mal ruhig, Papa muss jetzt schlafen. Und da hat Lukas gesagt, Papa muss gar nichts. Papa darf schlafen, Papa muss gar nichts. Papa muss sich nur an die 10 Gebote halten. So. Und da habe ich mich doch als Pädagoge gefreut, weil ich gesagt habe, das haben sie immerhin kapiert, dass ich auch nicht machen kann, was ich will, sondern dass ich auch mich gebunden fühle an das, was in diesem Wort steht. Und dass Eltern sich genauso vor Gott zu verantworten und vor Gott auszuweisen zu haben wie ihre Kinder. So, warum aber jetzt nur Jesus? Warum kann Jesus diesen Anspruch erheben? Ich möchte versuchen, Ihnen das an einigen Punkten deutlich zu zeigen, was Jesus von all den anderen Religionen unterscheidet. Und das Erste, nur Jesus wurde vorher, also vor seiner Geburt, angekündigt. Sie können in der Bibel dazu eine Menge finden. Die Zeit seiner Geburt wurde angekündigt. Etwa 600 Jahre vorher, mindestens. Der Geburtsort Bethlehem wurde angekündigt. Besondere Umstände seiner Geburt, wie zum Beispiel die Jungfrauengeburt, wurde angekündigt. Seine Wundertätigkeit wurde angekündigt. Sein grauenvoller Tod am Kreuz wurde 700 Jahre vorher angekündigt. Viele Einzelheiten der Kreuzigung wurden 1000 Jahre vorher im Psalm 22 angekündigt. Obwohl es diese Art der Todesstrafe damals, als das angekündigt wurde, noch gar nicht gab, 1000 Jahre vorher. Das haben die Römer erst gewissermaßen aus den Punischen Kriegen importiert, wenige Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde. Und trotzdem war es 1000 Jahre vorher angekündigt. Der Sinn seines Todes wurde Jahrhunderte vorher angekündigt. Viele Hinweise auf seine Auferstehung wurden lange vorher angekündigt. Das ist doch erstaunlich. Und jetzt vergleichen Sie mal damit den Islam. Der Islam entstand ca. 600 nach Christus. Er geht zurück auf Visionen von Mohammed, der nie behauptet hat, Gott zu sein, nie von sich selbst behauptet hat, ein normaler Mensch. Und Mohammed ist nach eigenen Zeugnissen am Anfang selbst gar nicht so sicher gewesen, ob das überhaupt Visionen von Gott gewesen seien oder ob er da von Wüstendämonen in irgendeiner Weise beeinflusst worden wäre. Der Buddhismus wurde ins Leben gerufen etwa 560 vor Christus oder zumindest von einem Mann, der 560 vor Christus geboren wurde, der aus einem vornehmen Fürstenhaus kam, ein Königssohn mit Namen Siddhartha Gautama, der dann später sich Buddha nannte. Keiner von denen und von den anderen Religionsstiftern war in irgendeiner Weise vorher angekündigt worden. Also, das ist das Erste, wenn wir Jesus mal für einen Augenblick in eine Reihe stellen mit all den Religionsgründern und Religionsführern und Religionsstiftern, dann stellen wir fest, nur er wurde Jahrhunderte vorher angekündigt. Dann ein zweiter Unterschied. Nur Jesus war ohne Schuld, ohne Sünde. Bei allen anderen Stiftern der Religion wird zugegeben, dass es sterbliche Menschen waren. Niemals hat Buddha Sündlosigkeit behauptet von sich oder Mohammed, überhaupt nicht. Sie wissen das, Mohammed, geboren 570 nach Christus in Mekka, war ursprünglich ein arabischer Kaufmann. Mit 40 Jahren, also 610 nach Christus, bekam er dann diese Vision in der Höhle. Mohammed hat sehr viel Gewalt angewendet im Laufe seines Lebens, etwa bei der Besetzung von Mekka. Nach dem Tod seiner Lieblingsfrau Hadidja wird von einer Haltlosigkeit Mohammeds berichtet, die ihm viele Probleme bereitete. Obwohl im Islam nur 4 Ehefrauen erlaubt sind, hat er sich zwischenzeitlich 10 Ehefrauen genehmigt gewissermaßen und dies auf spezielle Offenbarungen zurückgeführt. Niemals hat Mohammed behauptet oder wurde von Mohammed behauptet, er sei sündlos gewesen. Buddha führt ein üppiges Leben. Buddha will die Welt sehen jenseits des Fürstenpalastes. Buddha stößt auf das Leid und die vielen unbeantworteten Fragen dort. Er meditiert. Es entsteht der Buddhismus als eine Abwandlung des Hinduismus gewissermaßen. Wenn Sie sich über Buddha informieren wollen, müssen Sie Hermann Hesse lesen, der sehr viel von diesem Gedankengut übernommen hat, der Schriftsteller. Aber nirgendwo wird von Buddha behauptet, dass er auch nur annähernd sündlos gewesen sei. Der Dalai Lama, der aktuelle Dalai Lama. Sie wissen, wen ich meine. Das ist diesen Mann, der immer so freundlich lächelt. Wir kennen ein Ehepaar, das in seiner Nähe sich aufgehalten hat als Gläubige dieser Religionsausprägung für einige Zeit, bevor sie Christen wurden. Und die einiges zu berichten wissen von Gewalt, die im Umfeld des Dalai Lama passiert, von Zwang und von Druck. Und der Dalai Lama, der sich als 14. Inkarnation von Buddha versteht, also als 14. Wiederverkörperung von Buddha, der hat selbst in einem Interview 1993 gesagt, ich bin nicht der beste Dalai Lama, den es gegeben hat, aber auch nicht der schlechteste. Na, immerhin kann man dann sagen, aber er hat nirgendwo den Anspruch erhoben, auch nur annähernd sündlos zu sein. Jesus aber war ohne jegliche Sünde. Das behaupten die neutestamentlichen Schriften von ihm. Und das hat Jesus in einer Auseinandersetzung mit seinen Gegnern selbst einmal gesagt. Das können Sie nachlesen in Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 46. Da hat Jesus gefragt, könnt ihr mich irgendeiner Sünde bezichtigen? Also in der Auseinandersetzung mit meinen Gegnern würde ich nie wagen, so eine Frage in den Raum zu stellen, weil denen das sehr leicht fiele. Die waren gegen ihn, die haben ständig darauf gelauert, irgendeinen Fehler bei ihm zu finden. Aber niemand konnte ihn dessen überführen. Keine Quelle aus der Geschichte kann in irgendeiner Weise auf eine Sünde von Jesus uns hinweisen. Beim Bodenpersonal Jesu Christi ist das etwas anderes. In der Kirchengeschichte hat es viele Sünden gegeben. In der Kirchengeschichte ist unter falscher Berufung auf Jesus unendlich viel Schuld auf sich geladen worden, wenn wir zum Beispiel an die berühmt gewordenen Kreuzzüge denken oder vieles, vieles andere. Wie viel Schuld lädt die Kirche, die sich auf Jesus beruft, bis heute auf sich? Aber das, was das Bodenpersonal falsch macht, das können wir nicht dem Chef anlasten. Im Islam ist das etwas anderes. Wenn da von Gewaltanwendung und heiligem Krieg gesprochen wird, dann müssen wir einfach sehen, das wird vom Koran gefordert. Wer ein korantreuer Moslem sein will, der muss bereit sein, gegebenenfalls Gewalt anzuwenden und die Feinde des Glaubens zu bekämpfen und notfalls zu töten. In Sure 9 und an vielen anderen Stellen kann man das nachweisen, wenn es Sie im Einzelnen interessiert. Ich habe viele Quellen mit. Ich kann Ihnen das gerne hinterher nochmal zeigen und hinterher vorlesen. Und gerade jemand wie der aus dem Islam stammende Islamkenner Bassam Tibi, der eine Professur in Göttingen hatte, wo ich auch längere Zeit studiert hatte, hat das ja immer wieder betont. Er hat gesagt, der Westen ist völlig naiv, wenn er sich einbildet, weil er das gerne sehen will, dass der Islam nicht auf Welteroberung aus ist. Bereits im Jahr 2002 hat Bassam Tibi das in der renommierten Wochenzeitschrift Die Zeit in einem Aufsatz folgendermaßen beschrieben. Da sagt er unter der Überschrift, selig sind die Belogenen. Und mit Belogenen meint er die naiven westlichen Religionsforscher, die glauben, dass der Islam in seinem Kern eigentlich friedlich sei, sagt Bassam Tibi, der Moslem. Er sagt, die Islamisierung der Welt ist ein fester Bestandteil islamischer Weltanschauung. In der Begrifflichkeit des Islam heißt das, es müsse das Haus des Islam, Dar Islam, auf die gesamte Erde ausgeweitet werden, um die Erde in ein Dar al-Salam, um in ein Haus des Friedens zu verwandeln. Also Haus des Friedens bedeutet nach islamischem Verständnis nicht, dass alle friedlich hier miteinander und nebeneinander leben, sondern dass alle dem Islam folgen, dass überall die Scharia gilt. Das ist die Vorstellung des Islam vom Haus des Friedens. Und an anderer Stelle hat Bassam Tibi in diesem Aufsatz gesagt, dieses kriegerische Bewusstsein ist im Islam bis heute lebendig geblieben. Im Westen will man daher zum Beispiel nicht so recht wahrhaben, dass sich die Attentäter des 11. September als Dschihad-Kämpfer, nicht aber als Terroristen verstanden. Die haben sich selbst als Märtyrer gesehen, als Dschihad-Kämpfer, also heilige Kriegskämpfer. Und von Seiten der Muslime ist im höchsten Maße unaufrichtig, wenn sie im Dialog statt an der in der islamischen Welt sehr verbreiteten Dschihad-Deutung des 11. September Kritik zu üben, behaupten, dies alles habe mit dem Islam überhaupt nichts zu tun und hier werde nur an einem Feindbild gestrickt. Noch ein letztes Zitat von Bassam Tibi. So bezeichnet das Wort Friede im Islam nichts anderes als die Ausweitung des Dar al-Islam auf die ganze Welt. Also etwas ganz anderes als der aufgeklärte ewige Friede Kants. Und auch unsere Toleranz versteht der Islam etwas anderes als die westliche Aufklärung, nämlich die Duldung, notfalls die Duldung nicht-islamischer Monotheisten als Gläubige lediglich zweiter Klasse. Also, hier ist uns das nochmal ins Stammbuch geschrieben worden von jemandem, der selber aus dem Islam kommt, der versucht, einen neuen Euro-Islam, wie er es nennt, zu etablieren, aber der sagt, der echte, der wirklich den Koran akzeptierende Islam, der muss auf die Eroberung der Welt zielen. Jesus sagt, könnt ihr mich einer Sünde bezichtigen? Und Jesus hat seine Nachfolger davor gewarnt, Gewalt anzuwenden. Er hat gesagt, wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Und das Neue Testament hat sehr, sehr deutlich das Gewaltmonopol des Staates festgeschrieben. Und dem haben sich auch die Christen zu fügen. Die Christen dürfen ihren Glauben niemals mit irgendeiner Form von äußerer Gewalt ausbreiten oder auch nur verteidigen. Sie folgen einem Herrn, der ohne jede Sünde war. Und interessanterweise haben auch viele Nichtchristen diese Einzigartigkeit Jesu in seinem Leben gesehen, etwa Mahatma Gandhi. Was hat Mahatma Gandhi über Jesus gesagt? Er hat gesagt, die ideale Gestalt Christi, geduldig, freundlich, liebevoll, das alles erscheint mir als schönes Beispiel des vollkommenen Menschen. Wir müssen weitergehen. Nur Jesus war ohne Sünde. Das heißt nicht, dass Jesus alles hat durchgehen lassen. Er hat durchgegriffen. Er war eindeutig, er war aufrichtig. Und dann das Dritte, nur Jesus tat viele Wunder. Das ist ein weiterer Unterschied zwischen ihm und den Religionsstiftern. Weder Konfuzius noch Buddha noch Mohammed haben das jemals von sich behauptet. Mohammed hat immer deutlich gesagt, ich bin nur ein Prophet, nicht mehr. Bei Jesus war das ganze Leben von Wundern begleitet. Seine Geburt war ein Wunder. Die vielen Heilungswunder, die er getan hat. Lahme konnten wieder gehen, Blinde sehen, Leprakranke. Wir haben das gestern Abend gesehen, wurden von einem Moment auf den anderen gesund. Er hat Brot vermehrt, er hat Wasser zu Wein gemacht, er ist auf dem See gegangen. Er hat Tote aus den Gräbern wieder rausgeholt, wie den Lazarus zum Beispiel, von dem die Verwandten schon sagten, du brauchst dich nicht mehr zu bemühen, die Leiche stinkt schon. Das können Sie nachlesen in Johannes Evangelium Kapitel 11. Und er hat ihn rausgeholt und er ist dann selber von den Toten auferstanden. Er hat mit seinen Wundern den Einzelnen geholfen. Er hat mit seinen Wundern seine Macht bewiesen. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und er hat kurz danach einem Blinden das Augenlicht geschenkt. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er hat noch in derselben Stunde den Lazarus, der schon gestunken hatte als Leichnam, wieder aus dem Grab herausgeholt, dass die Leute da standen und es nicht einordnen konnten. Nur Jesus tat Wunder und er tat sie zahlreich und er machte dadurch auch diese Hoffnungsperspektive deutlich. Gott will diese Welt wieder heil machen. Gott will dem, der sich ihm anvertraut, heil machen. Gott will euch Zukunft geben. Gott will euch Hoffnung geben. Und dann kommen wir schon zum vierten Punkt. Nur Jesus bringt eine Vorleistung. Das ist der vierte Punkt. Jesus total unterscheidet. Jesus bringt eine Vorleistung. Schauen Sie, was ist der Charakter der Religionen? Die Religionen fordern Leistung. Die Religionen fordern das Einhalten von Regeln. Die Religionen hoffen, dass sie das höhere Wesen, wie auch immer sie es nennen, dadurch gnädig stimmen können, dass sie bestimmte Regeln und Rituale und Traditionen einhalten und befolgen.
Das ist der Charakter aller Religionen. Ich denke an einen Bericht aus Taiwan. Sie wissen, dass dort die Geister der Verstorbenen im Ahnenkult als Götter verehrt werden. Und an bestimmten Tagen muss man ihnen dann Geschenke machen. Und wenn man das nicht tut, dann bedeutet das Unglück und es besteht eine starke Angst und Furcht vor den Ahnen. Sie könnten einem ungnädig sein, wenn man sie nicht angemessen göttlich verehrt. Die Religionsstifter und ihre Nachfolger haben Systeme entwickelt. Systeme, nach denen die Menschen sich angeblich hocharbeiten können, um erleuchtet zu werden. Der Hinduismus empfiehlt Yoga und Meditation, aber auch Gebete und Opfer und regelmäßige Waschungen und Zeremonien, um im Kreislauf der ständigen Wiedergeburten nach oben zu kommen. Der Buddhismus lehrt den achtteiligen Pfad. Auf diesem achtteiligen Pfad sind viele interessante ethische Regeln dabei, aber selbst über diesen achtteiligen Pfad, für den, der ihn noch so gut einhält, ist damit nicht gesagt, dass er zu Gott kommt. Denn es gibt ja keinen persönlichen Gott im Buddhismus. Und wohin der Buddhismus führt, werden wir gleich noch sehen. Der Islam lehrt seine 5 berühmten Säulen. Das richtige Glaubensbekenntnis, Allah ist der einzige Gott und Mohammed sein Prophet. Das Gebet, das 5-mal täglich verrichtet werden muss. Das Fasten im Fastenmonat Ramadan. Das Geben von Almosen an die Armen, möglichst einmal im Leben eine Pilgerfahrt nach Mekka, das sind die 5 Säulen des Islam. Und wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann nehmen Sie am besten noch am Heiligen Krieg teil und sterben dort als Märtyrer. Es sind alles Aufforderungen zu Leistungen, aber man weiß nie, ob es reicht und man weiß auch nicht mit Gewissheit, was dabei herauskommt. Und jetzt vergleichen Sie damit bitte mal Jesus. Jesus ist völlig anders. Jesus ist nicht ein Religionsstifter, der mit einer Tugendlehre an die Menschen herantritt, obwohl manche Christen ihn so fälschlich dargestellt haben, als ob das Christentum eine Tugendlehre sei, als ob das Christentum vor allem eine Benimmlehre sei. Was haben die Apostel gemacht? Wie sind die Apostel aufgetreten mit ihrer Botschaft von Jesus? Die Apostel waren nicht in erster Linie Lehrer, die eine Konzeption verbreiteten, sondern die Apostel waren Reporter, die von Tatsachen berichteten, von Ereignissen, die sie als Augenzeugen mitbekommen hatten. Das unterscheidet Jesus völlig von den anderen Religionsstiftern. Die Apostel sagten, wir haben etwas gesehen, er hat etwas getan und das berichten wir euch. Verstehen Sie, das ist der Unterschied. Die Religionen beginnen mit dem, was die Menschen tun müssen, um sich zu dem Göttlichen emporzuarbeiten. Der christliche Glaube beginnt mit dem, was Gott getan hat, womit Gott sich zu uns heruntergearbeitet hat, um uns zu helfen, zu retten und zu dienen durch seinen Sohn Jesus Christus. In den Religionen begeben Menschen sich auf die Suche nach Gott, versuchen wie Mosaiksteine ihre Taten und Leistungen und Rituale zusammenzutragen. In Jesus Christus hat Gott sich auf die Suche nach uns Menschen begeben. Hat Gott vor allem, was wir tun konnten, seine große Vorleistung gebracht. Das ist das Aufregende, dass die Bibel behauptet, dass der heilige, lebendige Gott in Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist. Deswegen feiern wir Weihnachten. Im Islam wäre das nach Sure 9 eine der größten Gotteslästerungen, zu behaupten, Gott sei Mensch geworden. Der Gott der Bibel sucht seine Menschen. Er sucht uns voller Liebe. Er kommt uns entgegen, er will uns nahe bei sich haben und darum schickt er seinen eigenen Sohn in diese kaputte Welt. Jemand hat gesagt, der Islam ist eine Religion, in der Gott von dir fordert, deinen Sohn herzugeben, um für ihn zu sterben. Der christliche Glaube aber ist ein Glaube, in dem Gott seinen eigenen Sohn schickt, um für dich zu sterben. Verstehen Sie, das ist der Gegensatz. Aber damit kommt die nächste Frage, warum ist das denn nötig? Warum ist das denn nötig, dass Gott seinen Sohn schickt? Warum ist das denn nötig, dass Jesus diese Vorleistung bringt? Warum startet Gott denn dieses große Projekt, das dann seinen eigenen Sohn zum Kreuz hinführt? Was ist da passiert? Und damit kommen wir zu dem Punkt, an dem Jesus sehr viel unbequemer wird als all die Religionsstifter. Fünftens, nur Jesus deckt mein Problem auf. Das hat Mohammed nirgendwo getan. Das hat Buddha sich so nicht herausgenommen. Das finden Sie im Hinduismus so erst recht nicht. Jesus sagt mir die ganze Wahrheit über mein Leben. Und deswegen ist die Bibellektüre oft so unbequem. Jesus stellt mir eine sehr realistische Diagnose. Und er sagt, egal wie du dich fühlst, egal wie du deine persönliche Bedürfnislage emotional bestimmen würdest, dein Hauptproblem ist, dass du ein verdorbenes Herz hast. Dein Hauptproblem ist, dass im Innersten deines Wollens, deines Strebens, all dessen, was dich ausmacht, du auf dem Weg in die völlig falsche Richtung bist. Jesus hat das mal sehr deutlich gesagt in einer Auseinandersetzung, als sich die Religionsführer jener Zeit über seine Jünger aufgeregt haben und gesagt haben, die halten sich nicht an die Regeln, die essen mit ungewaschenen Händen, das geht ja wohl überhaupt nicht. Und da hat Jesus gesagt, Leute, bitteschön, überlegt doch mal, worüber ihr euch eigentlich aufregt. Und jetzt zitiere ich wörtlich. Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hereingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Also deutlicher kann man es nicht sagen. Was aber aus dem Mund herauskommt, sagt Jesus, das ist Matthäus 15, Vers 18, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Und dann wird aufgezählt. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge, Lästerung. Und Jesus sagt, das sind Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, das macht den Menschen nun wirklich nicht unrein. Wie wollen Sie das deutlicher sagen? Jesus sagt, du Mensch, dein Herz ist nicht in Ordnung. Und Jesus hat das an anderer Stelle noch weiter erklärt, woher das kommt. Er hat gesagt, dein Herz ist nicht in Ordnung, weil dein Herz nicht in Ordnung ist mit dem, der dir dein Leben geschenkt hat. Dein Herz ist nicht in Ordnung, weil du dem eigentlich deine ganze Verehrung und dein ganzer Dank und deine ganze Anbetung zusteht, nämlich dem lebendigen Gott, weil du den nur am Rande deines Lebens bestenfalls mitlaufen lässt. Weil du den nicht ehrst. Er hat Gott die Ehre gegeben, haben wir gestern über diesen 10. Mann gesagt, der da gesund geworden ist. Wenn Sie dabei waren, werden Sie sich daran erinnern. Jesus sagt, das ist dein Hauptproblem, dass du ihm nicht glaubst, dass du vor dem heiligen Gott nicht bestehen bleibst. Verstehen Sie, kein Religionsstifter der ganzen Geschichte hat uns ein so ehrliches, radikales Zeugnis ausgestellt wie Jesus Christus. Nur Jesus deckt unser Problem auf. Aber das Gute ist, dass Jesus es eben nicht bei der Diagnose belässt, sondern dass Jesus die Therapie gleich mitliefert. Jesus sagt, ja, das ist dein Problem, dein Leben selber zu führen. Dein Problem, dass du Gott nicht akzeptieren willst als den Herrn, dem du dein Leben verdankst. Du willst ihn vielleicht als Nothelfer. Du willst Gott wie so eine Airbag-Einrichtung in deinem BMW. Ja, das ist da und du hoffst, dass es nie gebraucht wird. Die Airbag-Vorrichtung ist da und wenn der Crash mal kommen würde, dann wärst du dankbar, sie um dich herum zu haben. Aber du hoffst, das ist nie der Fall und solange willst du über Airbag möglichst auch nicht viel nachdenken. Und so machen es viele mit Gott. Und Jesus sagt, du kommst damit nicht durch, weil du ein schmutziges Herz hast, weil du dich nicht um Gott wirklich, wirklich in angemessener Weise kümmerst. Darum hast du auch schmutzige Hände, darum begehst du so viel Schuld, darum klebt so viel Dreck an deinem Leben. So viele böse Worte, so viel unterlassene Hilfeleistung, so viel miese Gedanken, so viel Egoismus. Aber ich will dir helfen und ich bin der Einzige, der dir helfen kann. Und das ist das Sechste, was Jesus von allen anderen unterscheidet. Nur Jesus vergibt Schuld. Nur Jesus Christus vergibt Schuld. Die Bibel sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Jesus musste an diesem dreckigen Kreuz sterben. Er musste da hängen als einer, der angespuckt, der verhöhnt, der verachtet, der niedergemacht wurde. Warum? Und er hat gesagt, warum er das zulässt. Er hätte es nicht zulassen müssen, weil er dort die Strafe auf sich genommen hat, die wir für unsere Sünde verdient hätten. Hätte Jesus das nicht getan, wäre die Schuld vor Gott nicht bezahlt worden. Und wissen Sie, Gott ist heilig. Gott kann nicht einfach durch die Finger gucken. Gott kann nicht einfach sagen, na ja, gut, Sie sind nun mal Sünder, aber ich nehme es nicht so ernst. Dann würde Gott aufhören, Gott zu sein. Das heißt, die Sache muss bereinigt werden. Es muss Gerechtigkeit geschehen. Es muss Schuld getilgt werden. Aber wir hätten mit unserem Leben da nicht antreten können, um zu bezahlen. Warum? Weil unsere Taschen schon leer sind. Man sagt immer so schön, das ist ein altes Sprichwort, man kann einem nackten Mann nicht in die Tasche greifen. Man kann einem Bettler nichts aus dem Portemonnaie rausholen, könnte man auch etwas höflicher sagen. Man kann ein Leben, das schon von Schuld verwirkt ist, nicht nochmal als Sühne bringen, um diese Schuld zu bezahlen. Das geht nicht. Und jetzt verstehen wir auch, warum es so wichtig war, dass Jesus ohne Schuld gewesen ist. Denn nur dadurch, dass er ohne Schuld war, konnte er wirklich sein Leben für sie und für mich hingeben, konnte es opfern und konnte damit die Strafe bezahlen, die wir eigentlich verdient gehabt hätten. Und so konnte Jesus dann den Menschen sagen, ich vergebe dir deine Schuld. Und diejenigen, die das kapiert haben, die haben gesagt, er macht sich damit zu Gott, das ist Gotteslästerung. Und in der Tat erklärte er sich damit als Gott. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen vors Schienbein treten, so richtig doll, und dann käme Herr Furtscheller dazu und würde sagen, ich vergebe dir. Da würden Sie dann sagen, warum, wenn einer hier zu vergeben hat, dann ist das nicht Herr Furtscheller, sondern ich, denn mir wurde ja vors Schienbein getreten. Aber genau so hat Jesus das ständig gemacht. A hat B eine Schuld zugefügt und Jesus hat gesagt, wenn du mich um Vergebung bittest, vergebe ich dir. Warum? Weil Jesus Gott ist. Weil jedes Gebot, was übertreten wird, zugleich eine Schuld ist gegenüber Gott. Und weil Jesus diesen enormen Anspruch hatte, Sünden zu vergeben, war klar, dass er auf einer Stufe mit dem steht, der uns die Gebote gegeben hat. Und die das kapiert hatten, die haben sich zu Recht darüber aufgeregt. Wie kann der Sünden vergeben? Ja, er kann. Er kann unsere Situation vor dem heiligen Gott bereinigen, weil er sich selbst dazwischen geworfen hat, weil er sein eigenes Leben ans Kreuz geopfert hat. Und wissen Sie, das ist meine Erfahrung mit Moslems, die anfangen, sich für den christlichen Glauben zu öffnen, dass sie zunächst darüber staunen, dass Gott so großzügig ist. Ich weiß noch genau, wie jene ehemalige Muslimin vor mir saß in meinem Arbeitszimmer und ich versuchte ihr die Grundlagen des Glaubens zu erklären. Sie hat mir dann später vor lauter Dankbarkeit einen wunderschönen Teppich geschenkt, der noch heute in meinem Studierzimmer liegt. Und ich weiß, eine ihrer ersten Reaktionen darauf war, dass sie sagte, ist der aber großzügig. Ist der aber großzügig. So ist Jesus. Bleibt die Frage, woher kann ich wissen, dass das stimmt? Woher kann ich wissen, dass Jesus wirklich diese Macht, diese Autorität hat? Dass sein Tod am Kreuz wirklich diese Wirkung haben kann? Woher kann ich das wissen? Und da kommen wir zum siebten Punkt, der Jesus unterscheidet. Nur Jesus hat den Tod besiegt. Verstehen Sie, hätte die Auferstehung nicht stattgefunden, wäre alles Reden über das Kreuz nach 2 Tagen verstummt. Dann wäre der am Kreuz gestorben ist, vielleicht einen ehrenwerten Opfertod gestorben. Ja, ein bemitleidenswerter Idealist. Aber er wäre machtlos versunken im Rachen der Geschichte und des Vergessens. Das ist der entscheidende Beleg für die Einzigartigkeit Jesu. Und deswegen werden wir morgen, wenn wir die Frage stellen, was kommt, wenn wir gehen, was bleibt nach dem Tod, noch einmal ausführlicher über diese Sache mit der Auferstehung reden müssen. Omar, ein Freund Mohammeds, von ihm wird berichtet, dass nach Mohammeds Tod er tagelang im Zelt Mohammeds geblieben ist, in dem der Leichnam lag, und er ist vor das Zelt getreten und soll gesagt haben, Mohammed ist nicht tot, der behauptet, Mohammed sei tot, dem schlage ich den Schädel ab. Aber nach einigen Tagen mussten sie den Leichnam von Mohammed dann eben doch herausrücken. Und sie mussten ihn begraben. Und Ravi Zacharias hat sich daran erinnert, an eine Szene, die er als junger Mann erlebt hat, wo er an einem hinduistischen Heiligtum vorbeikam. Und da sah er, da wurden Menschen beerdigt. Und er radelte an diesem hinduistischen Krematorium vorbei und fragte den hohen Priester, was den Priester der Hindus dort, was wird aus diesem Häuflein Asche, wo ist der hin? Und der Priester der Hindus sagte, das ist eine Frage, junger Mann, die du dir dein ganzes Leben lang stellen wirst und du wirst nie eine Antwort darauf bekommen. Konfuzius konnte die Frage nach dem Tod nicht klären und Buddha konnte sie nicht lösen. Aber Jesus Christus ist vom Tod auferstanden. Und darauf läuft das gesamte Neue Testament zu. Und die Quellen des Neuen Testaments sind an diesem Punkt so hart bekämpft worden und so streng getestet worden, wie an keiner anderen Stelle. Und sie haben alle Stürme der Kritik und des Zweifels und der Bestreitung überstanden. Und ich kann Ihnen das auch persönlich sagen, nach den vielen Studien, die ich in diesen Texten machen durfte. Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass die Berichte des Neuen Testamentes über die Auferstehung Jesu, über die Zeugen, die ihn gesehen haben, über die Beweise seines Lebens, die er selber erbracht hat, dass die wirklich zuverlässig sind, dass die wirklich felsenfest dastehen. Und es ist kein Wunder, dass bis heute die Christen mit festem Vertrauen sich darauf verlassen können. Durch die Auferstehung hat Jesus die Machtfrage ultimativ entschieden. Und ein Kollege von mir hat mal erzählt, wie er in Uruguay Vorträge gehalten hat, auch über die Auferstehung. Und dann kam es hinterher zu einer großen Diskussion mit den Studenten. Und ein muslimischer Student, dem das sehr schwer fiel, das zuzuhören, der gab dann folgenden Beitrag in der Diskussion, und er sagte, dass er ironisch: Ihr armen Christen, ihr wisst ja nicht, wohin ihr geht. Wir gehen zum Grab unseres Meisters und wir haben seinen Leichnam. Ihr geht zum Grab eures Meisters und es ist... Und dann fiel ihm plötzlich ein, was er gesagt hatte. Und der Kollege sagt, ich bemerkte seine Verwirrung, ich sagte: Sprechen Sie ruhig weiter, bitte sprechen Sie weiter. Wir gehen zum Grab unseres Meisters und es ist leer. Und der Kollege schreibt: Ich hätte in dem Augenblick am liebsten eine Sofortbildkamera bei mir gehabt, um den Gesichtsausdruck des Studenten zu fotografieren. Gar nicht, um ihn irgendwie fertig zu machen oder ihn lächerlich zu machen. Aber einfach, um abzubilden, welchen Schrecken für ihn es bedeutete, in diesem Augenblick sich selber nochmal klar zu machen, was das heißt. Dass die Christen an einen Herrn glauben, von dem sie mit gutem intellektuellen Gewissen behaupten können: Sein Grab ist leer. Und dann das Vorletzte, was Jesus von den anderen unterscheidet. Nur Jesus bietet uns eine sichere Zukunft. Wie ist die Zukunftsperspektive im Hinduismus oder im Buddhismus? Sie wissen das, dort wird die Reinkarnation gelehrt. Dass man immer wieder auf diese Welt kommt, möglicherweise auf einer höheren Entwicklungsstufe, wenn man sich nicht bewährt hat und das Karma schlecht ist, dann vielleicht auch mal als Tier, und dann gibt es da auch noch unterschiedliche Kategorien bei den Tieren. Aber angenommen, sie schaffen es, angenommen, sie entwickeln sich immer weiter, sie meditieren ausreichend und kommen schließlich ans Ziel. Wohin kommen sie dann als Hindu oder als Buddhist? Sie kommen ins Nirvana. Was bedeutet Nirvana in der Vorstellung des Hinduismus und des Buddhismus? Nirvana könnte man vielleicht frei übersetzen: Kein Wind weht, kein Feuer brennt. Nirvana bedeutet, dass sie als Einzelseele sich aufgelöst haben in den Kosmos, ins Universum hinein. Wie ein einzelner Wassertropfen, der an sein Ziel kommt, indem er sich auflöst ins große Meer hinein. Das heißt, sie haben ihr Ziel erst dann erreicht, wenn es sie als unverwechselbare Persönlichkeit, wenn es sie als Individuum nicht mehr gibt. Das ist die Zielperspektive des Nirvana. Das ist die Zielperspektive des Hinduismus und des Buddhismus. Und wie ist das beim Islam? Der Islam hat eine Vorstellung vom Paradies, aber über allem steht Kismet. Sie wissen nie, ob es reicht. Schicksal, arbeite dich hoch und warte ab. Und dann wirst du ja sehen, was Allah mit dir macht. Allah ist listig, Allah kann belohnen, du wirst es sehen, aber du hast keine Sicherheit und keine Gewissheit. Und wenn sie Moslems treffen, die ihren Glauben ernst nehmen, dann werden sie immer wieder auf dieses Gehetztsein, auf dieses Ungewisssein, auf dieses Getriebensein treffen. Du musst tun und leisten und du weißt nie, ob es genügt. Und dagegen die Perspektive des Neuen Testaments, die sagt: Du sollst Frieden haben mit Gott. Du sollst wissen, dass der Gott, der dich liebt, dich sicher an dein Ziel bringt. Jesus Christus hat gesagt: Kommt her zu mir alle, Matthäus 11, Vers 28, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden geben. Ich bringe euch sicher ans Ziel. Jesus Christus hat gesagt im Johannesevangelium Kapitel 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, Selbst wenn er stirbt und wer in seinem Leben zum Glauben an mich kommt, der wird nie mehr sterben. Ja, der wird noch den Gang durch dieses Grab machen, aber er wird gewissermaßen in meine Arme hineinsterben. So hat es der Theologieprofessor Helmut Thielicke einmal gesagt vor vielen Jahren. Er war ziemlich berühmt geworden durch seine Bücher. Und dann hat man ihn in einem Fernsehinterview gefragt, Herr Professor, wie ist denn das? Sie haben so viel Christliches geschrieben. Haben Sie eigentlich Angst vor dem Tod? Glauben Sie, dass das ein großer Bruch sein wird, wenn Ihr Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht? Dass es nicht völlig fremd auch werden wird? Haben Sie davor keine Angst? Und Thielicke hat einen Augenblick überlegt und er hat dann sinngemäß gesagt, ja, das wird ein Bruch sein. Ja, der letzte Weg, der kann möglicherweise noch einmal schwer werden. Aber eines weiß ich, der gute Hirte, Jesus Christus, den ich hier kennenlernen durfte, dieser gute Hirte, der wird mich dann empfangen und der wird mir nicht fremd sein. Der gute Hirte nimmt mich gewissermaßen in seine Arme. Und Jesus hat das selbst gesagt. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm ihr Leben anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und damit komme ich zum Schluss. Wenn wir diese Bilanz einmal nüchtern zur Kenntnis nehmen, und man kann sicherlich noch viel mehr dazu erklären und sagen und fragen, und wenn Sie weitere Fragen haben, ich stehe Ihnen gern zur Verfügung im Anschluss an diesen Abend, an diesen Vortrag, um Ihnen noch weiter Rechenschaft und Auskunft zu geben zu diesen Punkten. Aber wenn wir uns das einmal klar machen, wie sehr Jesus unterschieden ist von all den anderen. Nur Jesus wurde vorher angekündigt. Nur Jesus war ohne Schuld. Nur Jesus tat viele Wunder im Vergleich zu den Religionsstiftern. Nur Jesus bringt diese Vorleistung. Nur Jesus deckt mein Problem auf. Nur Jesus vergibt Schuld. Nur Jesus hat den Tod besiegt durch seine Auferstehung. Nur Jesus bietet uns eine sichere Zukunft. Dann bleibt am Ende als Schlussfolgerung im Grunde genommen dieses nur noch übrig. Nur Jesus ist Gottes Sohn. Und genau mit diesem Anspruch ist er aufgetreten. Genau mit diesem Anspruch haben ihn seine Jünger und Apostel dann verkündigt. Und genau an diesem Anspruch haben seine Gegner Zeit seines Wirkens Anstoß genommen. Und wissen Sie, wir müssen hier wirklich auch intellektuell redlich sein. C.S. Lewis hat es einmal gesagt, der bekannte Literaturwissenschaftler aus Oxford, der erst sehr, sehr spät in seinem Leben Christ wurde. Er hat gesagt, wenn man das alles zusammennimmt, was Jesus von sich behauptet hat, dass er gesagt hat, an der Stellung zu mir entscheidet sich deine ewige Existenz. Ich bin der das letzte Urteil über das Leben jedes Menschen spricht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. C.S. Lewis hat gesagt, wenn man das ernst nimmt, dann kann man nicht zu dem Ergebnis kommen, Jesus sei einfach ein großer Morallehrer oder ein edler Mensch gewesen, sondern wenn man das ernst nimmt, dann bleibt am Ende, so hat Lewis sinngemäß gesagt, nur diese Alternative. Entweder war er ein Spinner, dann kann man ihn nicht ernst nehmen, oder er war ein Scharlatan, oder er war wirklich Gottes Sohn. Wir haben keine andere Alternative. Aber ihn einfach als großen Lehrer und Moralapostel hinzustellen, das können wir uns nicht leisten. Dazu waren seine Äußerungen einfach zu eindeutig. Und darum will ich zum Schluss den Kreis wieder schließen und sagen, warum ist diese Frage so lebenswichtig? Welche Religion ist richtig? Warum unbedingt Jesus? Wissen Sie, wenn Jesus Gottes Sohn ist, wenn das wahr ist, was er gesagt hat, dann entscheidet sich auch Ihr persönliches Leben an Ihrer Stellung zu Jesus. Dann entscheidet sich Ihr persönliches Leben daran, was Sie mit diesem Anspruch Jesu machen. Wenn das alles gelogen und getäuscht und gefaked ist, dann können Sie das vergessen. Aber wenn es wahr ist, dann können Sie sich dieser Frage nicht entziehen. Denn dann ist Jesus der Einzige, der Ihr Leben mit Gott ins Reine bringen kann. Dann ist Jesus der Einzige, der Ihnen schlichtweg Ihre Schuld vergeben kann. Dann ist Jesus der Einzige, der dafür sorgen kann, dass Sie Ihre Ewigkeit, wie er das selber sehr drastisch gesagt hat, nicht in der Hölle verbringen werden, sondern im Himmel. Und darum geht es nicht einfach darum, dass man dem gedanklich zustimmt und sagt, ja, kann ja sein. Jesus Christus will nicht einfach Ihre gedankliche Akzeptanz, sondern er will Ihr Leben. Er hat gesagt, komm her zu mir, vertraue dich mir an. Es kommt alles darauf an, dass ich diesen persönlichen Kontakt zu Jesus Christus bekomme. dass ich das zugebe, dass ich ihn brauche. Dass ich das zugebe, dass seine Diagnose über mein Leben stimmt, dass ich das akzeptiere, dass ich sage, Herr, ich gebe dir recht. Wenn ich deinen Maßstab anlege, dann bin ich wirklich ein Sünder. Wenn ich mich mit einigen anderen Zeitgenossen vergleiche, man muss es nur die richtigen aussuchen, dann komme ich immer noch ganz gut weg dabei. Wenn ich mir die falschen aussuche, komme ich schlecht weg dabei. Aber verglichen mit deinem Maßstab muss ich zugeben, ich bin schuldig. Ich bin verloren. Ich habe den, dem ich mein ganzes Leben verdanke, nie auch nur annähernd so geehrt und geliebt und ihm so gedient, wie das nötig wäre. Ich habe im Grunde genommen mein Leben verwirkt. Aber ich danke dir, dass du mit deinem sündlosen Leben für mich eingetreten bist und dass du das real wirklich getan hast, dass du Schuld auf dich genommen hast, die nicht deine Schuld war, sondern meine. Und ich danke dir, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du wirklich von den Toten auferstanden bist, dass das vertrauenswürdig in den Quellen des Neuen Testamentes beschrieben wird. Und nun bitte ich dich, nimm mich an mit meinem ganzen Leben. Ich weiß, ich werde dir viel Ärger noch machen. Du wirst viele Schwierigkeiten mit mir bekommen. Ich werde immer wieder versuchen, die Zügel meines Lebens selbst in die Hand zu nehmen. Ich werde immer wieder noch mal hier und da in die alten Muster und Raster meines Lebens zurückfallen. Aber ich gebe zu, dass ich dich brauche. Und ich bitte dich aufrichtig, vergib mir, Herr. Und übernimm du ganz die Führung und die Herrschaft in meinem Leben.